Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Also, zündet die Kerzen an, haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Hallo, da ist wieder die Gabriele. Auch heute wieder aus meiner Wohnung. Am Boden sitzt der Hund mir gegenüber, die Asta.
Hallo, hallo. Und der Barry, der umkreist uns die ganze Zeit hier an diesem Tisch und ist ganz neugierig. Und zwischendurch meldet er sich auch einmal.
Ja.
Aber nicht wegen den Geistern, würde ich sagen. Sondern
ich hoffe nicht.
Ich reich schon aus.
Weil alles, was ich nicht brauche, sind Geister in der Wohnung. Hatte ich schon, brauche ich nicht mehr.
Der Detektor, wie wir wissen.
Ja, genau.
Liebe Gabi, danke für die Einladung. Heute sprechen wir wiederum über einen Habsburger. Und dieses Mal ist es Josef II.,
ja,
nämlich der Sohn von der Maria Theresia.
Genau.
Was gibt es denn über den so zu wissen?
Ja, also den mag ich auch ganz gern, ehrlich gesagt. Dürfte zwar eine schwierige Persönlichkeit gewesen sein, aber war ein hübscher und sympathisch, so wie er in der Kindheit beschrieben wurde, dass er halt gern Streiche gespielt hat und so. Also ich glaube, das war ein ganz, ganz, ganz herziges Kind auch. Und weil ich mag es ja, wenn Buben Streiche spielen oder Mädchen natürlich auch, wenn Kinder Streiche spielen.
War er
so
der Älteste, gell, von den ganzen Kindern?
Zumindest ist der älteste
Sohn.
Bursche.
Mhm,
ja, genau. Und natürlich Thronfolger, eh klar, wobei es hat sich dann als schwieriger gestaltet, als er es vermutlich gedacht hatte, weil die Maria Theresia natürlich nicht loslassen konnte und er hat ja dann eine Zeit lang mit ihr gemeinsam regiert und es dürfte sehr schwierig gewesen sein. Also er hat viel versucht durchzusetzen, was er nicht durchsetzen konnte. Und erst nach dem Tod seines Vaters eigentlich hat sie dann ein bisschen nachlassen. Und, ja.
Er wurde auch als der Mitkaiser
bezeichnet. Ja, ja, ja. Weil selbst als er dann schon allein regiert hat, hat sie noch mitgeredet. Aber nach dem Tod seines Vaters hat die Maria Theresia dann, glaube ich, aufgegeben. Und da konnte er dann alleine machen, schalten und walten, wie er wollte. Und er hat auch geschaltet und gewaltet. Er hat sehr viele Reformen. Reformen.
Gilt als sehr radikaler Reformer.
Ja. Genau, Reformkaiser wird er ja auch genannt. Es wurden zwar einige davon dann wieder rückgängig gemacht nach seinem Tod, weil sie dann doch ein bisschen unsinnig waren. Zum Beispiel der Wiener Schluss, kennst du den? Den Wiener Schluss, der ist ja spannend. Er hat zum Beispiel, also eigentlich eine liebe Sache, weil er wollte halt, dass seine Wiener immer nur glücklich aus dem Theater gehen und hat daher den Wiener Schluss angeordnet. Was hieße, jedes Stück muss positiv enden, weil er wollte ganz einfach, dass die Leute glücklich aus dem Theater rausgehen. Also Romeo und Julia musste umgeschrieben werden.
Happy End.
Ja.
Okay.
Ich musste es einmal recherchieren, wie Romeo und Julia dann ausgegangen ist.
Ja, wieso? Die haben sich
gefunden,
überlebt,
ja, ja,
geküsst und
ja,
happy ever after.
Ja, ja.
Aha.
Und solche Dinge wurden dann wieder rückgängig gemacht oder auch der Sparsag und solche Sachen. Ganz witzig, also eigentlich witzig aus heutiger Sicht.
Ich habe hier ein paar Sachen stehen, die allerdings tatsächlich revolutionär waren für die Zeit. Wir sprechen da von der Mitte des 18. Jahrhunderts. Er hob nämlich die Leibeigenschaft auf. Er schaffte die Folter ab. Auch arg, ne, dass das eigentlich so lang...
Obwohl, das hat Maria Theresia vorbereitet. Also eigentlich hat sie die Folter abgeschafft. Er hat es nur durchgesetzt, gesetzlich, ja.
Und er reformierte auch schon auf Basis der Vorarbeit seiner Mutter, denke ich, das Bildungswesen und auch das Gerichtswesen.
Genau.
Und er förderte, und wir müssen uns jetzt kurz in Erinnerung rufen, das ist fast 300 Jahre her, die ganze Geschichte, er förderte die religiöse Toleranz.
Ja. Das finde ich auch ganz besonders.
Braucht man wieder irgendjemanden, der diese Toleranz fördert. Aber toll, ha, für die Zeit.
Ich finde auch. Und er hat, und was ich auch sehr, hat jetzt nichts direkt mit den Reformen zu tun, aber was ich ganz besonders toll an ihm finde, dass er eigentlich sich immer sehr um seine Wiener gesorgt hat, also wirklich um das Volk gesorgt hat. Zum Beispiel hat er ja sehr viele Reisen anonym unternommen als Graf Falkenstein. Und er hat immer gesagt, das muss geheim bleiben. und er will auch nicht irgendwelche schönen Wege fahren und dass da eine wahnsinnige Eskorte ist, weil sonst weiß ja gleich jeder, dass er adelig ist.
Er hat sie selber als Graf Falkenstein bezeichnet und ist dann quasi inkognito gereist.
Genau.
Wow.
Und wirklich mit einer holprigen Kutsche. Seine Mutter hat immer gesagt, das wird deiner Gesundheit nicht gut tun. Und so war es dann ja auch. Er hat sich da teilweise sehr stark verkühlt, auch weil er wirklich auf Strohmatten geschlafen hat. Also er hat sich behandeln lassen wie jedermann. Er wollte das Leben so sehen, wie es die Wiener sehen und wie es die Wiener vorfinden. Die finden halt nun mal holprige Straßen vor. Und da gibt es nun mal zugige Häuser und etc. bla bla. Da gibt es auch eine süße Anekdote übrigens. Da ist er in einem ganz einfachen Landgasthaus eingekehrt, inkognito, Graf Falkenstein, wie gesagt. Und die Grafen haben damals nicht besonders viele Vorzüge gehabt, außer sie haben es gefordert, aber das hat ja er nicht. Und es ist aber irgendwie durchgedrungen, dass er was mit dem Kaiserhaus zu tun hat. Ja? Und da ist ein Mann zu ihm gekommen, es war in der Früh, er ist gerade vom Spiegel gestanden, der Kaiser nämlich. Und dieser Mann hat gefragt, ich habe gehört, Sie haben irgendwas mit dem Kaiserhaus zu tun. Kennen Sie den Kaiser Josef II? Und der Josef II. Hat gesagt, nein, kennen tue ich ihn nicht, aber ich rasiere ihn trotzdem manchmal. Also ich glaube, er hat auch ganz herzigen Humor gehabt. Und er hat auch oft in seinen Tagebüchern geschrieben, wie er sich mit den Leuten unterhalten hat. Ganz normal. Also der hat dasselbe gegessen wie die anderen. Der hat dieselben Schlafmöglichkeiten genutzt wie die anderen. Der hat sich gern unter das Volk gemischt und mit den Leuten geredet. Und er hat sie dann halt so indirekt gefragt, was stört denn? Woran hapert es denn? Was könnte man ändern? Aber unauffällig. Sodass er irrsinnig viel erfahren hat. Und ich glaube, genau deswegen war er der Reformkaiser.
Ja, aber das ist ihm gleichzeitig dann ein bisschen am Kopf gefallen, weil er hat dann sehr viel sehr schnell umgesetzt und wurde dann eigentlich eher auch kritisiert. Ne? Also es gab so eine Entfremdung zwischen dem Volk und dem Adel dann dadurch. Und so wie du sagst, eigentlich jemand, der offensichtlich ein bisschen einen Schmäh gehabt hat und trotzdem wird er so als recht rational und gefühllos und so beschrieben.
Ja.
Also irgendwie passt das nicht ganz zusammen.
Finde ich auch. Gell? Also ich würde ihn gar nicht als rational vielleicht. Ich glaube, das muss man als Herrscher auch durchaus sein. Aber gefühllos null. Also was der für Briefe geschrieben hat, wie gefühlvoll die waren. Also der hat zum Beispiel in einem Brief geschrieben, ja, und da habe ich den und den Mann kennengelernt und den liebe ich jetzt. Also Liebe hat man damals ein bisschen anders verwendet. Ja. Deswegen ist er auch für mich, muss ich gleich überleiten, zu seiner Ehe, deswegen ist er auch dieses Gerücht, dass seine liebe Ehefrau, die Isabella von Bourbon-Parma, die er sehr geliebt hat, dass die ein Verhältnis mit Kaiser Josefs Schwester Christine gehabt haben soll, ist für mich lächerlich. Das wird immer wieder weitergetragen und weitergetratscht. Basierend auf Briefen, die sich die zwei Frauen geschrieben haben, eben ich liebe dich, ich freue mich schon, dich zu sehen, das war damals die Sprache. Also das ist so lächerlich, das zu behaupten, möglich ist es trotzdem, natürlich war ja nicht dabei, ich weiß es ja nicht. Aber es ist einfach lächerlich, dass aufgrund dieser Sprache haben sich die Leute, das Tratschen, einfach zu wenig informiert, wie die Leute damals miteinander umgegangen sind. Die haben sich viel mehr umarmt, die waren viel herzlicher und das haben die zwei Damen, die haben sich super verstanden, die sind gemeinsam einkaufen gegangen, ja und? Das tun
sie
die Frauen heute auch.
Sie liebt also, aber nicht auf einer romantischen
so
Ebene
ist es.
Einfach.
Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Und auch der Kaiser Josef war einfach so einer, der halt auch schnell die Menschen geliebt hat und so. Also dem Gefühllosigkeit vorzuwerfen, ist einfach schwach.
Ich finde es interessant, dass er sich da so wirklich dem Volk zugewandt hat und quasi inkognito rausfinden wollte, was denen.
Ja, das war ihm sehr, sehr wichtig, dass er das auf einer Basis rausfindet, wo die Leute ihm nicht schön tun und sagen, nein, es passt dir alles. Oder dass sie zu kritisch sind, sondern dass sie einfach untereinander quasi mit einem Gleichgestellten sozusagen, auch wenn er sich als Graf ausgegeben hat, aber trotzdem, Graf war ja damals jetzt nicht so adelig, also schon, aber die Leute haben sich ihm verbunden einfach gefühlt, weil er so normal war, so wie du und ich. Ja. Und deswegen haben sie ihm auch so viel gesagt und nur deswegen konnte er ja so viel reformieren überhaupt.
Jetzt hast du schon seine erste Ehefrau erwähnt, die Isabella von Bourbon-Parma. Das ist aber auch eine tragische Geschichte.
Ja, total tragisch. Auch sehr früh verstorben leider. Und er hat ja danach, hat er selber gesagt, ja, ich würde so gern lieben, aber man lässt mich nicht, weil die Isabella von Bourbon-Parma auch eher, die dürfte relativ kühl, trotz ihrer Liebe und Anführungszeichen zu ihrer Schwägerin gewesen sein. Vielleicht war sie dann doch, wie man heute sagen würde, frigide oder so. Ich glaube, die hat ihn nicht so richtig rangelassen. Emotional nämlich, sexuell vielleicht schon, aber emotional hat sie ihn, glaube ich, nicht Vielleicht war es auch, es war ja auch eine arrangierte Ehe. Vielleicht wollte sie noch einfach nicht oder fand ihn nicht attraktiv, was weiß ich. Aber da dürfte sich so nicht sehr viel abgespielt haben, obwohl er sie wirklich geliebt hat. Naja, und als sie dann relativ jung verstarb, hat er, was auch bekannt ist, war dann sehr oft am Spittelberg unterwegs.
Ach was,
ja, ja,
da hatten wir doch schon so eine Geschichte.
Ja, da hatten wir schon eine Geschichte. Also da gibt es ja auch einen Spruch an dem, ich weiß gar nicht, wie das Lokal jetzt heißt, Witwe Bolte, glaube ich, wo steht, hier kam in hohen Bogen Kaiser Josef II. Geflogen, weil er angeblich die Dienste der Damen, vorwiegend von einer gewissen Barbara Sonnenfels, also nicht bezahlen wollte, postkoitaler Geiz, könnte man sagen. Aber ob so ist, auch das ist natürlich in keinster Weise belegt. Rausgeflogen ist er halt wahrscheinlich, weil sonst gäbe es diese Tafel nicht.
Ja, ja, Dinge, die am Spittelberg
passieren. Die passieren auch seinem Vater, sind ja einige Dinge am Spittelberg passiert. Ja, der war ja schon.
Dem Giacomo Casano. Genau. Auch eine Folge, die wir schon hatten bei Wo die Geister wohnen. Genau. Und dann hat er aber ein zweites Mal geheiratet.
Er musste,
aber auch er das musste. War nicht so happy, ne?
Nein, der hat ihm gar nicht gefallen. Da hat er sogar extra,
oh je,
da hat er in Schönbrunn sogar den Balkon abmauern lassen, weil er gesagt hat, er würde ihn nicht schon in der Früh am Balkon sehen, aber sie soll ja trotzdem Luft schnappen dürfen.
Na, ja, ja. Okay, das finde ich arg.
Ja, ja. Nein, die hat ihm nicht gefallen, da dürfte es auch keinen Sex gegeben haben. Es entstanden ja auch keine Nachfolger.
Ja, das war die Maria Josepha von Bayern.
Ja.
Eine Ehe, die von war kurz und ja. kinderlos. Und ja. sie starb auch dann bereits vor seiner Krönung. Ja. Aber wie? Und dann war er Kaiser und war aber nie verheiratet mehr, oder?
Nein.
Wie? Aha.
Nicht verheiratet. Man weiß auch jetzt nichts von langfristigen Affären. Also einfach nur die Sachen am Spittelberg, aber man weiß eigentlich nichts von irgendwelchen Geliebten.
Ja, jetzt macht der Satz dieses, ich hätte gerne geliebt, aber ich durfte nicht mehr sehen. Okay, also dann hatte er aber, sagt man auch über ihn, ein eher ambivalentes Verhältnis zur Kirche, vielleicht nicht zum Glauben, aber zur Institution Kirche.
Absolut, zu Recht. Wie zum Adel auch. Also er hat bei der Kirche ganz einfach, er wollte die Kirche, den Glauben einfach reduzieren, auf das, was die Kirche halt so macht, ja, also arme Leute unterstützen. Und er hat aber eine Entmystifizierung tatsächlich angestrebt. Er hat ihnen viele Funktionen entzogen, viele Privilegien entzogen. Das war nämlich, was du vorher angesprochen hast, auch diese Distanzierung vom Volk, weil das waren einfach gläubige Katholiken in der Mehrheit.
Ja,
gell?
Natürlich. Ja.
Das hat ihm geschadet, würde ich sagen. Wobei er ja eigentlich recht hatte. Also er hat ja auch sehr viele Klöster aufheben lassen, wenn nicht sogar alle in Wien direkt. Also er hat einfach diese Übermacht der Kirche, die ja die Kirche immer hatte, ja, ab dem Mittelalter immer schon gehabt, diese Macht, das wollte er einfach brechen. Und das ist ihm gelungen und gut ist.
Also, im Nachhinein gesehen ja wirklich eine große Reform.
Eine große Reform auch, und wichtige Reform.
Wenn man sich überlegt, wie viel Macht die Kirche dann nämlich trotzdem immer noch
hat. Immer noch hat,
ja,
eben. Und immer noch hat auch. Ja. Also so ist es nicht. Und was er auch noch gemacht hat, was er indirekt auch mit der Kirche zu tun hat, er hat die ganzen, was natürlich hygienische Gründe hat, die ganzen Friedhöfe, die sich innerhalb der Stadtmauern befunden haben und in der Stadt hat er schließen lassen und hat die alle weiter rausverlegt. Ne?
Ja, ja, ja. Zuletzt wurde ja dann eben genau aus diesem Grund, weil die Stadt so gewachsen ist, auch der Zentralfriedhof dann gebaut,
ne,
im 19. Jahrhundert. Der ja so wahnsinnig viele, also ich glaube, im Zentralfriedhof liegen mehr WienerInnen als außerhalb.
Ja,
es
sagt
gibt,
man ja.
Sagt
stimmt,
man, gell,
ja.
Das hat es irgendwann überholt. Ja. Jetzt war es ja so, dass er auch unter anderem das Gesundheitssystem mit reformiert hat.
Genau.
Wir reden natürlich da trotzdem von einer Zeit, wo die Reformen sehr speziell waren, sagen wir mal. Und sicher eine der prominentesten Institutionen für in dem Fall Menschen mit, sagen wir es mal, Oldschool-Geisteserkrankungen. Wurde auch von ihm eingeführt, nämlich der berühmte Narrenturm.
Ja, das ist eins meiner Lieblingsgebäude in Wien tatsächlich, habe mich sehr ausgiebig damit beschäftigt.
Es ist ein tolles Gebäude.
Es ist ein tolles Gebäude, aber nichts für schwache Nerven, gell? Das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ganz, ganz arge Energie herrscht da drinnen vor. Ein Bekannter von mir, mit dem ich mein erstes Geisterbuch geschrieben habe, ewig ist es her, ich glaube im Jahr 2007 war das, der konnte dort nicht mal hineingehen. Wir hatten einen Interviewtermin. Und er hat gesagt, er ist vor dem Eingang. Zuerst haben wir uns schon gewundert über die Bäume, die direkt vom Turm wegwachsen. Das hat damals, die gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oder ich weiß es nicht, warum die nicht mehr da sind, aber ich habe das Bild vor Augen, wie die Bäume ein Stück an dem Turm entlang wachsen und sich dann so richtig wegbiegen. Haben wir schon gedacht, okay, das schaut ein bisschen komisch aus. Oder sind wir zum Eingang hingegangen und der Christoph ist stehen geblieben und hat gesagt, ich kann da nicht hineingehen. Habe ich gesagt, wie, du kannst da nicht hineingehen? Wir haben ein Interview, der mir sagt, Gabi, das musst du alleine machen. Die Energie, das ist wie eine Mauer, ich komme da nicht rein. Habe ich gesagt, okay, mir hat es nichts ausgemacht. Ich habe es zwar auch gespürt, aber mir macht sowas nichts aus. Und ich bin dann rein, habe mein Interview gemacht. Und das war ja damals, wenn ich das kurz erzählen darf, es war ja so eine arges Erlebnis, hatte ich, glaube ich, danach nie wieder. Habe mein Interview mit einer Ärztin gemacht und die hat natürlich gesagt, ja, bei uns spukt nicht, alles gut, alles wunderbar, weil das ist ja jetzt das Pathologisch-Histologische Bundesmuseum. Sehr interessante Sammlung, sehr interessante Ausstellung, muss man gesehen haben. Ein bisschen gruselig, aber nicht gruselig, sondern gruselig, aber da muss man durch, finde ich. Die Ärztin, die das betreut hat, hat gesagt, na, bei uns ist alles okay, wunderbar, keine schlechten Energien, kein Spuk. Und ich dachte, okay. Dann bin ich raufgegangen, weil ich mir die Ausstellung eben zum 100. Mal anschauen wollte. Ich kenne sie natürlich in- und auswendig, weil mich das interessiert, wie die Beulenpest sich manifestiert hat, welche Missbildungen es damals gab. Ich finde das sehr interessant. Und dann auf einmal springt mir ein Mann mit roten Haaren in den Weg und sagt, Sie wollen was über den Spuk wissen? Und ich, ja. Also der hatte da Wind davon bekommen, dass ich im Gebäude unterwegs bin. Der hat mich dann so sich ins Kammerl gelockt, ich habe ein bisschen leichte Panik gekriegt.
Verschwunden im Narrenturm.
Ja, das ist passiert schneller manchmal, als man glaubt. Na, jedenfalls, der war eh total nett und der hat mir dann gesagt, ja, er hat gesagt, die sagt nichts, die Ärztin. Aber wir brauchen im Jahr einmal eine neue Festplatte. Der Computer, unser Computer Heini, der wundert sich schon gar nicht mehr, weil die Energie so dicht ist, dass die Computer crasht. Ja. Also, ja. Und es fallen Leute reihenweise in Ohnmacht dort, reihenweise. Es rennen Touristen schreiend hinaus. Er sagt natürlich, das wird nicht publik gemacht. Ja. Aber ich darf es jetzt erzählen, weil es in meinem Buch eh auch schon drinsteht. Also das ist jetzt eh schon
vielleicht nur
bekannt.
Ganz kurz zu dem Gebäude an sich. Das befindet sich dort, wo heute das alte AKH ist.
Hof,
also
ja.
im Zuge von dieser...
Ich glaube Hof 6, oder? Hof 4, weiß ich jetzt gar nicht.
Ganz hinten im Hof, es gibt mehrere Höfe, ist heute... Teil der Universität, hauptsächlich von der Universität genutzt. Und ganz hinten eben steht ein, ja, man kann sagen, was heißt der Turm? Also es ist so ein ovales, großes Gebäude.
Genau.
Mit, ich schätze mal,
Kugelhupf, hat man früher
fünf,
gesagt.
Sechs Stockwerken oder so.
Genau.
Ganz eine interessante Architektur, also eigentlich ein ganz cooles Gebäude,
ja,
so interessantes Gebäude. Auch innen dann so sternförmig aufgeteilt, wie man
ringförmig
aufgeteilt, wenn man so durchgeht. Und wurde eben, und das steht bei mir in den Unterlagen, das finde ich auch interessant, es war tatsächlich das erste spezialisierte Gebäude für die, unter Anführungszeichen, Verwahrung Geisteskranker in Europa.
So ist es auch, ja.
Genau, und
es
ist so eine Festung aufgebaut eigentlich.
Es ist ein echtes Prestigeobjekt von Josef gewesen. Der wollte das unbedingt, weil er gesagt, das geht so nicht, dass man die Narren, so hat man das früher gesagt, dass man die in den normalen Spitälern wegsperrt. Er wollte das nicht, er wollte ein eigenes Heim für die und auch eine gute Behandlung. Natürlich, aus heutiger Sicht war es keine gute Behandlung, aber aus damaliger Sicht schon. Ja, also er hat die natürlich auch in Zellen gehalten und angekettet und abgespritzt mit Wasser und so. Aber das war damals jetzt kein Folter oder so, sondern das hat man halt gemacht, um sie zu beruhigen. Das war so. Aber sie
war eine komplett andere Zeit.
Ja,
ja, ja.
Das, da muss man einfach in Relation setzen.
Und
aber
Entschuldigung, dass ich da nochmal reingrätsche, aber weil dieses Thema der Verwahrung von Menschen, also mit psychischen Erkrankungen, das ist ja immer in Wien ein Thema gewesen. Auch in den Jahrhunderten darauf wurden ja, ob das die Baumgartnerhöhe ist oder das Hitzinger Spital, die dann ja ganz anders aufgebaut wurden.
Ja,
diese Pavillons in großen Parks. Und man hat sich also sehr gekümmert um die auch geistige Gesundheit quasi der WienerInnen. Und da hat es dann einen ganz anderen Touch gekriegt.
Ja.
Aber das war halt der Beginn quasi von dem allen.
Ich wollte gerade sagen, er hat den ersten Schritt gemacht. Er hat gesagt, da muss man Spezialbehandlungen einführen. Und jetzt kommt das Interessante. Er war ja auch ein kleiner Mystiker. Und er hat den Nanturm ja nach einer gewissen Zahlenmystik aufbauen lassen.
Ja.
Da hat er sich sehr auseinandergesetzt damit. Also dass die Zahlenmystik, der Templer, der Rosenkreuzer, alles Mögliche ist da, der Kabbalah, alles Mögliche ist da drin verarbeitet. Weil er der Meinung war, dass die Zahlen die Menschen heilen. Ob so ist, das können wir nicht beantworten. Der war so davon überzeugt, dass er jedem vorgeschwärmt hat. Sogar einem Papst, habe ich irgendwo als Anekdote stehen, hat er gesagt, naja, da kommen die Menschen her, um gesund zu werden. Also der hat so geschwärmt von diesem Projekt, weil er so überzeugt war von dieser Zahlenmystik. Und das hat wirklich er persönlich gemacht. Ja. Also er hat sich damit auseinandergesetzt.
Wie toll.
Ganz interessant. Ein tolles Gebäude, ja.
Du, jetzt wissen
ein bisschen
wir,
dass gruselig, aber.
Sich im Narrenturm in diesem Gebäude genug abspielt scheinbar. Zwischen Himmel und Erde, sage ich mal. Was aber jetzt nicht direkt mit dem Josef zu tun hat, weil er spukt ja dort nicht. Ne?
Er spukt dort nicht.
Er spukt aber an anderen Orten. Wo denn zum Beispiel? Was ist denn da von ihm überliefert?
Er spukt zum Beispiel am Josefsplatz, oh Wunder.
Ach was.
Bei seiner Reiterstatue. Da habe ich dann einmal das Medium hingeschickt, weil es so viele Sichtungen gab, wie er sich quasi von dieser Figur der Reiterstatue herauslöst als Schattenwesen und sich teilweise sogar ein bisschen so hinunterbeugt und dann wieder zurückgeht. Da muss jemand her, habe ich mir gedacht, mit diesen Fähigkeiten, um eine Verbindung aufzunehmen mit dem paranormalen Phänomen. Und da habe ich eben mein liebes Medium Isabella Ambichel-Fischhoff hingeführt. Und die hat mich dann angerufen und hat gesagt, Gabi, der will nicht haben geht, der bleibt, der ist da verwurzelt, der will alles im Blick behalten, der will nicht loslassen. Also der, so wie er halt im Leben war, alles kontrollieren ein bisschen. Ja, er war, glaube ich, schon so ein bisschen ein Kontrolletti. Und das dürfte ihm erhalten geblieben sein. Also er möchte jetzt nicht gehen, weil er der Meinung ist, er muss sein Wien und seine Wiener, weil die Menschen waren ihm ja eigentlich am wichtigsten, im Auge behalten. Und ob das eh alles passt, ob es passt, haben wir ihn nicht gefragt, aber das können wir noch nachholen.
Und gibt es noch einen anderen Ort?
Ja, und dann gibt es noch die Kapuzinergruft, weil er hatte ja auch ein gewisses Verhältnis zum Tod und zum Umgang mit den Toten. Mhm. Haben wir schon erwähnt, die Friedhöfe alle aus der Stadt verbannt wegen des Geruchs.
Das ist seine letzte Ruhestätte.
Das ist seine letzte Ruhestätte. Und er hat ja zum Beispiel unter anderem auch den Klappsarg den Wienern einreden wollen, was sehr große Empörung hervorgerufen hat. Also den Sparsarg, sagt man auch dazu. Gibt es auch einen im Bestattungsmuseum
übrigens. Wo man so rausfällt.
Wo man nur rausfällt, ja. Also, ja.
Im Sinne der Nachhaltigkeit.
Ja, wäre das eigentlich gar nicht so blöd gewesen. Ja. Ah, das haben ihm die Wiener nachgetragen. Uiuiui.
Er selbst auf jeden Fall liegt in einem schlichten Zinnsarg,
weil er einfach Geldverschwendung auch so nicht gemacht hat. Mhm. Und er spukt, genau, in der Kapuzinergruft, aber auch eher verhalten, also nicht gruselig. Also eher mehr so als kühler Luftzug. Und ich glaube, zugeflüstert hat er auch schon. Aber ganz harmlos. Er erschreckt niemanden so direkt. Außer man hält das nicht aus.
Also es steht da bei mir, es ist eine spürbare Kühle. Ja, okay, in der Gruft ist irgendwie immer wahrscheinlich kühl. Aber es ist so eine überwachende Präsenz.
Ja.
Und Menschen haben so das Gefühl, dass jemand hinter ihnen steht.
Ja, genau.
Prüfend und kontrollierend.
Kontrollierend, ja. Aha. Ja, die Kontrolle gibt er nicht ab. Also das ist
ja, ja. Also es ist kein furchteinflößender Spuk, sondern einer mit kalter Ordnung und Restpflichtgefühl steht da.
Ein wunderschönes Wort.
Restpflichtgefühl. Also jetzt haben wir die Seelenreste und das Restpflichtgefühl, das auch noch auftaucht. Und der Vibe, den er als Geist so hat, der ist ja irgendwie speziell. Kann es sein, dass das, weil doch zu seinen Lebzeiten vielleicht nicht alles so geglückt ist, weil viele von seinen Reformen auch wieder rückgängig gemacht wurden und er da sehr kritisiert worden ist, glaubst du, dass das auch mit reinspielt in diese Erscheinungen?
Auf jeden Fall. Also es ist einfach nicht alles aufgegangen, so wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Und deswegen hat er da einfach noch ein wachsames Auge und schaut sich das alles an und so ein bisschen kontrollierend und einfach bleiben wollend. Nichts Dramatisches. Er ist einfach da. Passt auch so ein bisschen noch auf seine Stadt.
Passt noch ein bisschen auf sein Volk.
Auf sein Volk
sowieso.
Dem er
ja immer so zugetan
ja,
war.
Ja, genau.
Also ein eher rationaler Geist in dem Fall.
Würde ich so sagen, ja.
Ja, vielleicht hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sein eigenes Ende da zu akzeptieren.
Ja, möglich, ja.
Der Kaiser Josef II. Man möge mal gehen auf den Josefsplatz im ersten Bezirk. Das
unbedingt.
Finde ich auch sehr
der
schön.
Der ist wirklich sehr schön. Und ganz sie, gute Energie.
Schön, gell? Der
absolut
ist so offen
Energie.
Und so. Ja. Und ich finde diese Reiterstatue von ihm, die du schon erwähnt hast,
die ist auch
sehr
schön.
Schön.
Ja, absolut.
Kapuzinergruft, muss ich ja sagen, war ich noch nie.
Ich auch nicht, erstaunlicherweise. Ja.
Vielleicht nehmen wir uns das nochmal einen kleinen Ausflug.
Können wir mal machen, ja.
Schauen wir, ob wir den Zinnsarg finden. Da liegen ja auch viele, viele, viele Familienmitglieder noch. Genau, ja, interessante weitere, in dem Fall adelige Geistererscheinung zu finden, wiederum in deinem Buch Die spukenden Habsburger. Verlinkt in den Shownotes zum Nachschlagen. Und ja, vielleicht sehen wir uns einmal alle am Josefsplatz oder in der Kapuzinergruft.
Oder in der Kapuzinergruft, genau.
Vielen Dank, dass du uns heute erzählt hast von dem Kaiser, von Kaiser Josef II. Und damit verabschieden wir uns, glaube ich.
Ja, genau so machen wir das.
Gell?
Ja.
Also auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Hat uns sehr gefreut.
Tschüss.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts und den erwähnten Hintergrundinformationen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.